StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Svenja Üing, herzlich willkommen.
Ich bin jetzt schon beim dritten Braunbeck-Seminar dabei gewesen, immer initiiert vom Fachbereich 3, studiere eigentlich im Fachbereich 1, Geomatik, Ingenieurswesen. Finde das aber jedes Mal interessant, die Möglichkeit zu bekommen, über den Tellerrand zu schauen und sich auch andere Themen anzueignen.
Ja, und das, obwohl viele andere Studenten in Deutschland darüber klagen, dass ihr Studium nach der Bologna-Reform stressiger geworden sei. Offenbar gibt es sie aber, die Gelegenheiten, über den eigenen Tellerrand hinwegzugucken. Zwei Beispiele stellen wir heute vor. Außerdem berichten wir über eine Initiative von Schülern und Studenten aus Europa, die ihren Bildungspolitikern ein bisschen Nachhilfe geben wollen. Und über die bundesweite Kampagne Zu gut für die Tonne, bei der sich jetzt auch das Deutsche Studentenwerk beteiligt. Aber zuallererst zu einem Thema, das die Herzen der Menschen nicht nur in der Türkei bewegt. Die teils gewalttätigen Proteste in dem Land. Am Anfang sind die Menschen ja auf die Straße gegangen, weil sie nicht wollen, dass auf dem Taksim-Platz in der Istanbuler Innenstadt ein riesiger Neubau entsteht. Der Nachbau nämlich einer osmanischen Kaserne mit Wohnungen und Geschäften. Inzwischen ist aus diesen Demonstrationen längst ein breiter Protest gegen die konservative Regierung der Türkei geworden. Wenn man sich Fotos und Filmaufnahmen vom Taksim-Platz ansieht, dann sieht man sehr viele junge Menschen, Schüler, Studenten. Bis letzten Freitag war die deutsche Studentin Melanie Bröcker auch in Istanbul. Sie hat dort an der Bilgi-Universität Medien studiert. Jetzt ist sie wieder zu Hause in Saarbrücken. Frau Bröcker, mit welchen Eindrücken sind Sie nach Hause zurückgekehrt?
Es war eigenartig auf jeden Fall. Ich habe viele Dinge erlebt, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie erleben würde in Istanbul. Es tut aber gut zu wissen, dass das Ausland auch dabei war die ganze Zeit, auch als ich noch in Istanbul war.
Haben Sie selbst auch protestiert?
Noch ganz am Anfang. Also als es tatsächlich in den ersten Tagen Ende Mai noch um den Park, den Gezi-Park an sich ging, war ich noch ein paar Mal dabei. Aber als es dann eskalierte, habe ich mich zurückgezogen.
War das auch der Grund, weil es eskalierte?
Ja, genau. Also ich wollte mir das nicht antun. Ich selbst bin zwar auch Opfer von Gasangriffen geworden, aber ich wollte mich jetzt nicht in die erste Reihe stellen.
Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, machen die noch weiter?
Viele von meinen Kommilitonen waren mit auch noch anfangs bei den, ich sag jetzt mal, Krawallen, bei den eskalierten Protesten schon noch dabei, aber viele sind jetzt auch einfach zu ihren Eltern irgendwo weiter in den Osten der Türkei gefahren. Und ich weiß nicht, es geht halt inzwischen auch nicht mehr um den Park. Also deswegen habe ich mich auch zurückgezogen.
Jetzt haben Sie gerade schon kurz geschildert, dass aus Ihrer Sicht es anfangs um den Park ging und die Neubauten, die da geplant waren und das anders. Und dass es sich dann inhaltlich in eine andere Richtung entwickelt hat. Was sind das für Menschen? Sind das Intellektuelle, die auf die Straße gehen? Was haben die für ein Anliegen und wie hat sich das inhaltlich gewandelt?
Ja, also ich würde schon sagen, Intellektuelle sind auf jeden Fall auch dabei. Es sind aber auch der Verkäufer von nebenan dabei. Es sind einfach alle dabei. Ich glaube, meine persönliche Eindruck, warum es sich so gewandelt hat, waren tatsächlich die Polizeiangriffe. Also ich saß ja am Anfang auch mit im Park und es war sehr friedlich. Nachts kam dann in den ersten Tagen immer die Polizei, hat dann mit Gas gesprüht, hat auch teilweise Zelte angezündet, sind dann aber morgens immer wieder gegangen und die Protestanten konnten zurück. Und irgendwann war das halt nicht mehr der Fall. Und dann ging es wirklich los und dann hat sich das halt auch ein bisschen dagegen und letztendlich auch gegen die Regierung dann gewendet, weil viele, glaube ich, frustriert waren.
Konnten Sie und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen denn noch normal studieren oder hat das auch den Alltag auf dem Campus verändert?
Also die Sache war, dass zu der Zeit die normalen Vorlesungen schon vorbei waren. Allerdings wurden Prüfungen verschoben durchaus. Das erste Wochenende, das war Anfang Juni dann, fanden keine Prüfungen statt. Und danach war es dann so geregelt, wer wollte, konnte die Prüfung machen. Wer noch demonstrieren war, durfte sie dann auch später nachholen.
Das heißt, die Professorinnen und Professoren, die Dozenten, waren aufgeschlossen ihren politischen Beweggründen gegenüber?
Auf jeden Fall. Die Professoren waren sehr aufgeschlossen und sind den Studenten da sehr entgegengekommen.
Sind die auch mit auf die Straße gegangen?
Teilweise. Ich war sehr geschockt. Ich habe einen Morgen ein Foto von einem meiner Professoren gesehen, der halt auch ein sehr berühmter Journalist in der Türkei ist, der an den Kopf getroffen wurde und dann im Krankenhaus landete.
Wissen Sie jetzt, wie es dem geht?
Also ich habe ihn später nochmal am Campus gesehen. Ich gehe also davon aus, dass es ihm gut geht.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind die ganzen 9 Monate da geblieben. Hatten Sie denn zwischendurch überlegt, ein bisschen früher abzureisen?
Es ging insofern nicht, dass ich halt noch Prüfungen hatte. Aber natürlich hatte ich auf jeden Fall Lust, zurückzugehen, weil es war wirklich so, dass wir uns tagelang im Haus eingeschlossen haben und trotzdem kam das Gas durch die Fenster und die Türritzen, weil wir halt sehr nah am Taksim gewohnt haben. Und es war halt nicht mehr sicher und nicht mehr das Istanbul, was ich so lange kannte. Und es sah auch sehr zerstört aus.
Melanie Brücker war das Journalistikstudentin aus Dortmund, die bis vor ein paar Tagen als Erasmus-Studentin in Istanbul war und ihre Eindrücke vom Protest geschildert hat. Vielen Dank dafür. Melanie Brücker hat sich also Zeit genommen, 2 Auslandssemester zu machen. Andere Studenten sagen, dazu fehle ihnen einfach die Zeit. Denn seit der Bologna-Reform ist das Studium in Deutschland straffer geworden. Einfach mal in andere Veranstaltungen reinschnuppern, so wie man das früher vielleicht gemacht hat, einfach über den Tellerrand des eigenen Fachs zu gucken, das geht heute offenbar nicht mehr so gut. Aber es gibt sie, die kleinen Wissenschaftsinseln. Hier nehmen sich Referenten und Zuhörer jenseits der Pflicht Zeit für die Forschungsarbeit von Kommilitonen und Kollegen. 2 dieser Inseln stellen wir heute vor.
StudiDW Schwerpunkt.
Die erste liegt mitten in Berlin an der Freien Universität. Dort haben Studierende eine eigene Vortragsreihe initiiert. Heiner Kiesel hat sich für StudiDW mit in den Hörsaal gesetzt.
Wir befinden uns hier in dem großen Hörlesungssaal, Hörlesungssaal Nummer 2, 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Es ist aufregend, aber durchaus eine positive Anspannung.
Marion Acker steht unten am Pult und blickt die Sitzreihen des Hörsaals hoch. Es ist einer der größten der Freien Universität Berlin. Hunderte passen da rein. Kein Ort, an dem eine Studentin der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft normalerweise einen Vortrag hält. Sie hält ihn auch nicht für Leistungspunkte oder für eine wohlwollende Beurteilung eines Dozenten. Hier geht es um ihr Thema, den amerikanischen Konzeptkünstler Lawrence Wiener. Über ihn hatte Marion Acker einmal eine Hausarbeit geschrieben.
Ich freue mich, dass ich hier mal meine eigene Arbeit präsentieren darf, einem größeren Publikum präsentieren darf.
Von Ackers Beschäftigung mit Lawrence Wiener hätten die mittlerweile gut 30 Leute im Hörsaal 2 nie etwas mitbekommen. Die Arbeit wäre in einer Schublade verschwunden, wie so oft bei studentischen Projekten. Robin Carstairs, er studiert deutsche und englische Philologie an der FU, hat das ziemlich unzufrieden gemacht.
Wir fanden ganz bezeichnend, dass irgendwie uns gesagt wird, wenn wir Hausarbeiten schreiben oder Bachelor- oder Masterarbeiten, dann gibt es immer diese Rhetorik, das stellt euch vor, ihr seid richtige Forscher. Tut mal so, als hättet ihr ein echtes Publikum. Habt ihr zwar nicht, aber ihr könnt ja mal so tun. Und dieses echte wissenschaftliche Publikum hat man dann ja wohl immer erst mit der Publikation und in der Regel ja dann irgendwie auf dem Weg zum Doktortitel frühestens. Und dieses starke Gefälle haben wir erstmal so diagnostiziert und zur Kenntnis genommen und dann gedacht, das muss ja tatsächlich nicht so sein.
Zusammen mit seiner Kommilitonin Caroline Schmidt hat Robin Carstairs deswegen eine studentische Vorlesungsreihe an der FU Berlin organisiert. Titel: Aus den Schubladen. Die Uni war aufgeschlossen, der Fachbereich, die Alumni-Vereinigung und ein privater Sponsor haben Geld für Plakate, Flyer und einen Videoclip bereitgestellt. Und dann ging es darum, ein ansprechendes Programm für die Dienstagabende im Hörsaal 2 auf die Beine zu stellen. Es gab mehr Angebote als Termine, sagt Caroline Schmidt.
Wir haben erstmal die Dozentinnen und Dozenten angeschrieben und sie darum gebeten, sehr innovative und interessante Arbeiten uns doch zu nennen. Und dann haben wir uns an die Studentinnen und Studenten gewandt und gefragt, ob sie Interesse haben. Und dann gab es auch ein paar Leute, die auf eigene Initiative dann davon gehört hatten und uns dann einfach mal ihre Arbeiten geschickt haben.
Die Studierenden schienen auf so etwas gewartet zu haben, trotz straffem Kursprogramm und Leistungsdruck. Das ist fast schon altmodisch. Es passt aber zur Freien Universität, wo sich schon immer selbstbewusste Studierende gegen einengende Strukturen gewehrt haben. Es wirkt aber auch wie eine Gegenbewegung zur Verlagerung des persönlichen und wissenschaftlichen Diskurses ins Internet. So eine Art Uni 1.0. Auch an der Berliner Humboldt-Universität gibt es seit dem letzten Semester so eine selbstorganisierte Vorlesungsreihe.
Obwohl man immer sagt, irgendwie, das ist so alles so viel geworden und man muss immer den Weg des geringsten Widerstandes jetzt eigentlich gehen und es ist so eine Überlastung und dieser Fortkommensgedanke ist natürlich da, der muss da sein, aber viele haben trotzdem Lust, sich wirklich auszutauschen.
Ich freue mich, heute hier als Komparatistin sprechen zu dürfen.
Inzwischen hat sich die Studentin Marion Acker am Pult eingerichtet. Ein Glas Wasser, das Manuskript vor sich. Die Hände noch unruhig, spricht sie über Lawrence Wiener und seine Sprachskulpturen.
Konkretheit bezogen auf die Sprache heißt, dass die konkret wahrnehmbare Gestalt des Wortes.
Eine komplizierte Materie, aber ihre Zuhörer sind konzentriert dabei. Einige machen sich Notizen. Eine halbe Stunde Vortrag, dann wird diskutiert. Es ist herausfordernd, auch ohne Dozenten und Noten.
Ich möchte gerne mit euch diskutieren. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Marion Acker packt ihre Papiere zusammen. Die Hände sind jetzt ruhig.
Ich bin jetzt entspannt und erleichtert und ja, freue mich jetzt erstmal, dass es vorbei ist und werde jetzt noch mit meinen Freundinnen was trinken gehen. Und ja, ich habe das Gefühl, heute auf jeden Fall was Sinnvolles vollbracht zu haben.
Ja, diese Studentin musste bis zum Ende des Vortrags warten, bis sie was trinken gehen konnte. Das muss man im nächsten Beispiel nicht, da darf man sogar essen. Man wird sogar ausdrücklich dazu aufgefordert. In den Brownback-Seminaren an der Fachhochschule Frankfurt. Die Idee dazu stammt aus den USA. Und der Begriff Brownback, also braune Tüte, bezieht sich auf die braunen Papiertüten, in denen in Amerika mitgebrachtes Essen oft verpackt ist. Die Idee der Veranstaltung ist, die Mittagspause zwischen den offiziellen Seminaren für den wissenschaftlichen Austausch zu nutzen und währenddessen zu essen. Die FH Frankfurt hat diese Idee im Sommersemester importiert. Nur das mit dem Essen, das klappt noch nicht so gut, hat Bianca von der Au festgestellt.
Von braunen Papiertüten? Keine Spur im Seminarraum der FH Frankfurt. Zu groß scheint der Respekt vor den Lehrenden zu sein, als dass Studierende vor ihnen in ein Brötchen beißen würden. Das jedenfalls vermutet Andrea Ruppert, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Wirtschafts- und rechtswissenschaftliche Forschung der Fachhochschule Frankfurt am Main und Initiatorin der Brown-Back-Reihe.
Wir haben in den letzten Jahren unsere Forschungsaktivitäten doch deutlich gesteigert und wir haben festgestellt, dass das innerhalb der Hochschule, aber natürlich auch außerhalb der Hochschule, gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Und unsere Studierenden sollen auch in der Lage sein, mitzukriegen, was eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Lehre noch so machen. Und das war so der Anhaltspunkt für uns, dass wir gesagt haben, wir legen es in die Mittagspause.
Die Professorin für Wirtschaftsrecht kennt Brownback-Seminare von ihrem Forschungsaufenthalt in Australien. Dort sind diese offenen Kurzvorträge schon längst üblich, genau wie in anderen englischsprachigen Ländern. Ziel ist es, dass sich Studierende und Mitarbeiter eines Fachbereichs über ihre Forschungsaktivitäten austauschen. Und das in einer informellen Atmosphäre, eben in der Mittagspause. Bei diesem Brownback-Seminar an der FH Frankfurt spricht Isabella Anders-Rudes, Professorin für Wirtschaftsprivatrecht, über außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung.
Wir machen vergleichende Forschung im Bereich Konfliktaustragung und Konfliktlösung in unterschiedlichen Epochen und Kulturen. Wie kann man sich das vorstellen? Wir versuchen zu erforschen, wie Konflikte früher gelöst wurden und wie sie in anderen Kulturen gelöst werden.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich hier nichts von einer ganz normalen Vorlesung, bei der eine Dozentin etwas erzählt und die Studierenden mehr oder weniger aufmerksam zuhören. Aber etwas ist anders. Für das Brownback-Seminar gibt es nämlich keine Punkte oder Noten. Es ist also keine Pflichtveranstaltung. Die Studierenden kommen freiwillig her. Einfach, weil es sie interessiert. Zum Beispiel Elias Spreiter.
Ja, ich bin jetzt schon beim dritten Brownback-Seminar dabei gewesen. Immer initiiert vom Fachbereich 3. Ich studiere eigentlich im Fachbereich 1, Geomatik, Ingenieurswesen. Ich finde das aber jedes Mal interessant, die Möglichkeit zu bekommen, über den Tellerrand zu schauen und sich auch andere Themen anzueignen. Und da muss man sagen, ist das Angebot wunderbar.
Bisher ist Elias jedoch eine Ausnahme. Die Brownback-Seminare sind unter den Studierenden an der Fachhochschule noch nicht bekannt genug, glaubt Initiatorin Andrea Ruppert. Von den Vortragenden selbst hat sie aber nur Positives gehört.
Kollegen zum Beispiel finden das auf der einen Seite sehr gut, dass sie auch Zwischenstände berichten können. Und was auf der anderen Seite, was ich jetzt schon gehört habe, dass einige eben sagen, ich habe selbst noch nicht mit Forschung angefangen, aber ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wie ich so ein Forschungsprojekt auf die Beine stellen soll. Und für diese ist es natürlich auch eine schöne Anleitung zu sehen, wie läuft so ein Projekt, damit ich auch so ein Gefühl dafür bekomme, was kommt auf mich zu, wenn ich mich in diese Richtung Forschung begebe.
Was die Zahl der Studierenden angeht, die zum Brownback-Seminar kommen, da hofft Initiatorin Andrea Ruppert auf deutlich mehr Beteiligung. Seit diesem Semester gibt es die freiwillige Veranstaltung jeden ersten Donnerstag im Monat. Die Reihe soll auf jeden Fall fortgesetzt werden und wer weiß, vielleicht klappt es ja auch irgendwann mit dem gemeinsamen Essen zum Vortrag.
Vielleicht müssen wir dann auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen und mal ins Brot beißen.
Lecker. Bildungspolitik ist normalerweise Sache von, genau, Bildungspolitikern. Ministerien und Gremien entscheiden darüber, was gut für den Nachwuchs ist und was nicht. Schüler und Studierende werden meistens nicht nach ihrer eigenen Meinung gefragt. Das will eine Gruppe internationaler Schüler und Studenten jetzt ändern. In München haben sie sich im Rahmen eines Projekts des Goethe-Instituts 2 Tage lang über die Bildungssysteme ihrer Heimatländer ausgetauscht. Mit diesem Wissen wollen sie jetzt eine Petition an die Bildungsminister ihrer Länder richten. Simon Emmerlich war für StudieDW auf der Tagung.
Also ich wünsche mir mehr Vorbereitung auf das Leben. Also zum Beispiel, dass man vielleicht auch mal lernt, eine Steuererklärung zu machen oder so.
Es ist ein bisschen peinlich, dass so wenig Engländer können Deutsch oder Französisch oder Spanisch oder so weiter sprechen. Das müssen wir verändern.
Vieles könnte man am deutschen oder englischen Bildungssystem verbessern. Davon sind Simon und Liam überzeugt. Der 16-jährige Gymnasiast aus dem oberbayerischen Erding und der 18-jährige Student aus Newcastle haben in den beiden Tagen viel über ihre Schulsysteme gesprochen. Zum Beispiel auch über das deutsche Ausbildungssystem.
In Deutschland haben wir viele Berufsschule, die ich fantastisch finde. Aber in England, wenn man nicht an der Uni geht, wird man vergessen, glaube ich. Und das kann ganz schwierig sein, nach der Hauptschule, wenn man nur 16 ist, einen Job zu finden. Das ist ganz, ganz schwierig und es gibt keine Unterstützung für die.
Einig waren sich Simon und Liam mit den anderen Teilnehmern aus Finnland, Schweden und den Niederlanden auch, dass das finnische Bildungssystem das Beste ist. Dort gehen alle Schüler 9 Jahre lang in eine Gemeinschaftsschule, bevor sie sich dann mit 15 Jahren für eine andere Schule oder Ausbildung entscheiden müssen. In Deutschland dagegen werden die Kinder schon nach der 4. Klasse in verschiedene weiterführende Schulen geschickt. Viel zu früh, meint Gymnasiast Simon. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum er das finnische System besser findet als das deutsche.
Dass man A, so lange zusammenbleibt und B, dass auch auf der Uni die Fächer jetzt nicht an den Numerus Clausus gebunden sind. In Deutschland sind sie ja meistens an der Uni an den Numerus Clausus gebunden und das ist in Finnland nicht der Fall. Und das Essen wird immer bezahlt. Also in Finnland ist es praktisch so, dass man auch ja, sozial schwache Familien ein bisschen unterstützt und das finde ich eigentlich sehr gut.
Etwas völlig Neues war es für den Jugendlichen aus der 10. Klasse auch, mit älteren Studierenden zusammenzuarbeiten. Doch von den Altersunterschieden hat man schnell nichts mehr gemerkt, sagt der angehende Deutschlehrer Joost aus den Niederlanden.
Nee, das war eigentlich ganz interessant. Das hat sich gelöst. Also wir haben alle eigentlich auf eine selbe Ebene funktioniert, gesprochen, diskutiert. Also das ging eigentlich alles auch automatisch.
Die Schüler und Studenten haben sich nicht nur gegenseitig informiert, sie wollen jetzt auch gemeinsam etwas bewegen. Sie haben eine Petition verfasst, die an alle Bildungsminister der Länder geschickt wird. Die deutschen Teilnehmer fordern zum Beispiel eine längere gemeinsame Schulzeit. Die Schweden hätten gerne kleinere Klassen und die Engländer eine Berufsschule. Und die Finnen, was haben sie eigentlich an ihrem Schulsystem auszusetzen? Mika Sumalainen fällt da sofort etwas ein.
Persönlich finde ich, dass wir mehr soziale Fähigkeiten und mündliche Kommunikation in der finnischen Schule üben sollten.
Die Schüler lernen dort nämlich den Unterrichtsstoff größtenteils anhand von individuellen Lernplänen. Der Austausch kommt dabei manchmal zu kurz, findet der 30-jährige Lehramtsstudent, der bald als Lehrer für Deutsch und Englisch arbeiten wird. Auch in Finnland ist das kein leichter Job. Die Lehrer klagen über eine hohe Alltagsbelastung, denn das finnische Bildungskredo, wirklich jedes Kind zu fördern, ist eine sehr große Verantwortung. Die Erwartungen, dass die Petition wenigstens zum Nachdenken anregt, sind groß. Und zwar nicht nur bei den Schülern und Studenten, sondern auch bei den Lehrern, die an der Konferenz teilgenommen haben. Zum Beispiel Lars Lundqvist aus Schweden.
Ich hoffe wirklich, dass der Bildungsminister in Schweden, zum Beispiel Jan Björklund, das ernst nimmt und das ein bisschen überlegt, wie man einige Sachen ein bisschen verbessern könnte. Aber ich bin kein Politiker, also ich weiß nicht genau, wie ernst er das nimmt oder ob er alles liest, aber ich hoffe das wirklich.
Bananen sind ja der ideale Snack für zwischendurch und unterwegs. Die kann man gut transportieren, die kann man unterwegs problemlos schälen, die geben viel Energie und man kann die sogar ganz leise im Kino essen. Wenn die dabei mal matschig werden, ist nicht so schlimm, die kosten ja auch nicht so viel. Also weg damit. So jedenfalls denken viele Menschen in Deutschland. Joghurt abgelaufen, Möhren bräunlich, ab in den Müll. Allein in Deutschland wirft jeder Bürger im Schnitt gut 80 Kilogramm in die Tonne. Um diese Wegwerfkultur einzudämmen, macht seit diesem Monat das Studentenwerk mit bei der Initiative Zu gut für die Tonne, die vor einem Jahr vom Bundesministerium Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ins Leben gerufen wurde. Das Studentenwerk betreibt in Deutschland hunderte Mensen und Wohnheime. Und Stefan Grob ist der Sprecher des Studentenwerks. Herr Grob, Zu gut für die Tonne, was ist denn das für eine Initiative?
Das ist ein Bündnis, was eben das Ministerium ins Leben gerufen hat, was vor allem die Zivilgesellschaft anspricht. Das heißt, all jene Institutionen, die irgendwie gesellschaftlich größere Gruppen von Menschen erreichen. Und wir sind sehr glücklich, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, wie es ja so lang heißt, auf uns zugekommen ist, um die Studierenden zu erreichen. In der Mensa und im Wohnheim wollen wir sie erreichen mit dem Informationsmaterial der Kampagne und sie sensibilisieren für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln in ihren eigenen Haushalten, also in der WG, im Wohnheim-Apartment, aber auch in den Wohnungen der Studierenden selbst, weil Sie völlig zu Recht gesagt haben, Frau Ueing, es sind die Privathaushalte, die am meisten Lebensmittel verschwenden.
Wo liegen aus Ihrer Sicht denn genau die Probleme, gerade was Studierende angeht? Ich hätte immer gedacht, dass Studierende ein offenes Ohr haben für gesellschaftliche Probleme.
Ja, Studierende haben das grundsätzlich schon, nur sind sie inzwischen ja auch eine sehr getriebene, hektische Gruppe. Vergessen Sie bitte nicht, stecken alle jetzt in Bachelor-Master-Studiengängen, die sind sehr dicht gepackt, zeitlich sehr dicht befrachtet. Und die meisten Studierenden wohnen ja in der WG oder in der Wohnung allein mit Partner und sind da ja auch, ich sag mal, Zwängen unterworfen, sind vielleicht auch nicht jetzt so wahnsinnig kundig, was kann man dann mit Resten, die irgendwie noch da sind, machen, wie lange kann man was aufbewahren. Da setzen wir an mit dieser Kampagne und wollen den Studierenden zeigen, dass eben ein Joghurt, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, durchaus noch genießbar ist, wenn da auch ein paar Tage drüber sind. Es ist ein Haltbarkeitsdatum und nicht ein Datum, ab morgen ist der Joghurt schlecht, um mal ein ganz plattes Beispiel zu nennen.
Das ist der Kühlschrank zu Hause, das deutsche Studenten betreibt aber auch 400 Mensen. Und weil der Stundenplan so dicht ist, gehen die Studierenden tagsüber in die Mensa und essen dort. Wie können Sie sich jetzt als Studentenwerk da genau beteiligen? Also was bedeutet das für die einzelne Mensa konkret, die Initiative?
Die Mensen sind Vorbild, weil wir in den Mensen längst chargenorientiert kochen. Das heißt, es wird immer alles frisch zubereitet. In den Mensen, das sind Großküchen, fallen sehr, sehr wenig Lebensmittelmüll an und Abfälle. Und wir wollen den Studierenden zeigen, dass man eben durch einen sehr gezielten Wareneinsatz, dadurch, dass man immer nur nach Bedarf kocht, dass man da auch im Großen eben das vormachen kann, was die Studierenden dann hoffentlich im Kleinen in ihren privaten WGs und Haushalten dann nachmachen. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen, die Mensa Nord des Studentenwerks Berlin, da haben wir die Kampagne gestartet, kocht täglich für 3.500 bis 4.000 Menschen. Dadurch, dass aber die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wissen, wie viel wann produziert werden muss, produzieren die an einem Tag höchstens eine kleine Biomülltonne Müll. Und das finde ich bei den Mengen schon ganz beachtlich. Und wir würden uns wünschen, dass die Studenten sich da auch ein Beispiel nehmen.
Aber das haben sie vorher ja schon gemacht. Was wird jetzt neu durch die Initiative Zu gut für die Tonne? Konkret.
Die richtet sich ja nicht an die Mensen der Studentenwerke, die ja schon längst Lebensmittelmüllvermeidung können, sondern sie richtet sich an die Studierenden. Das heißt, wir sensibilisieren die Studierenden mit diversen Aktionen. Da gibt es Infomaterial, da gibt es auch Filme und Apps und so weiter. Wir sensibilisieren sie dafür, wie sie zu Hause in ihren eigenen Haushalten Lebensmittelmüll erst gar nicht entstehen lassen können.
Können Sie da auch ein Beispiel mal nennen, zum Beispiel für eine App oder einen Flyer, was für Informationen ich dann genau bekomme als Studentin?
Es gibt zum Beispiel diese sehr schöne App, ich kenne die URL jetzt nicht auswendig, aber die ich über die Website www.zugutfuerdietonne in einem Wort.de kriegen kann. Da wird mir dann zum Beispiel gezeigt, wenn ich einprogrammiere, ich habe noch die und die Lebensmittel im Kühlschrank an der und der Stelle, dann biebt die nach 3 Tagen und sagt, jetzt solltest du dein Gemüse verarbeiten.
Jeder 10. Student in Deutschland kommt ja aus dem Ausland. Bekommen Sie dann Echo von denen aus dem Ausland? Sind die glücklich darüber, dass Deutschland diesbezüglich sensibler wird? Machen die auch mit oder differenzieren Sie da nicht?
Wir differenzieren nicht nach ausländischen Studierenden oder Deutschen, aber haben das Informationsmaterial auch in Englisch vorliegen. Das heißt, wir legen es dann in den Wohnheimen, wo wir wissen, hier leben sehr viele ausländische Studierende, auch in Englisch auf. Wir haben bisher informell die Rückmeldung gekriegt, das ist ein bisschen abhängig von der Herkunft der ausländischen Studierenden, dass die ohnehin, ich sage erstmal, irritiert sind vom deutschen System der Mülltrennung. Das ist ein riesengroßes Thema in vielen Ländern, die das überhaupt nicht kennen. Und die aber dann wiederum nicht so wahnsinnig überrascht sind, dass wir jetzt versuchen, Studierende für Resteverwertung und für eine gute Lagerung von Lebensmitteln zu gewinnen, weil das gerade in ärmeren Ländern, wo viele herkommen, gang und gäbe ist. Und es ist eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Reichtums- oder Wohlstandsphänomen, dass man überhaupt Kampagnen fahren muss, um den Leuten zu zeigen, dass sie Lebensmittel nicht schlecht werden lassen sollen oder wie man das verhindern kann.
Ja, und wie man das verhindern kann, will jetzt auch das Studentenwerk zeigen, nämlich bei der Kampagne Zu gut für die Tonne. Da macht das Studentenwerk jetzt mit. Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk hat erläutert, wie das geschehen soll. Vielen Dank dafür. Und mehr zu den Themen Studium und Ausbildung gibt es natürlich wie immer unter www.dw.de/studieren.
Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl in Bonn. Einfach die Größe der Stadt ist doch sehr angenehm. Köln ist nicht so weit weg, wenn man dann trotzdem mal das Großstadtfeeling braucht. Und was auch sehr schön ist, ist natürlich die Umgebung mit dem Rhein und dem Siebengebirge, wo man auch sehr schön wandern kann.
Dabei war es erst einmal eine ziemlich große Umstellung für Sandra Bless, als sie vor 5 Jahren aus New York zurück nach Deutschland gekommen ist, mit dem NRW-Rückkehrerprogramm für junge Wissenschaftler. Jetzt endet die Förderung für Sandra Bless und wir berichten beim nächsten Mal darüber, wie es für sie weitergeht. Dann wieder mit Sabine Damaschke. Mein Name ist Svenja Üing.